Ja, liebe Gemeinde, gibt es noch Helden? Also gibt es wirklich noch echte Helden? Oder sind Helden etwas so für Kindergeschichten oder etwas für die Yellow Press, für die Klatschpresse? Gibt es tatsächlich faktisch noch Helden? Wenn wir so die Sozialwissenschaften fragen würden oder auch die Literaturwissenschaften, dann würden wir eher hören, nein, nicht wirklich. Es gibt nicht mehr wirklich Helden. Die Idee vom Helden ist etwas, was sich erledigt hat. Wir sind einen Schritt weiter. Der Glaube an die Idee von etwas wie einem Helden, das ist mehr so Kinderniveau. Das ist mehr Vergangenheit. Das brauchen wir heute nicht mehr. Ganz praktisch merken wir aber, Menschen suchen Helden und nicht nur Kinder. Kinder machen das vielleicht am wenigsten versteckt, am offensten. Fragen sie nach Helden, suchen sie nach Helden. Aber wir merken das, gerade wenn Schlimmes passiert, wenn Katastrophen passieren, dann hofft man auf einen Held, der Schlimmeres verhindern konnte, der sein Leben eingesetzt hat für andere. Das letzte Mal im großen Stil über Helden wurde berichtet, auf jeden Fall rings um den 11. September, über die Feuerwehrleute. Das war noch, wie man heute im Rückblick sagt, ein letztes großes Heldenepos, die ihr Leben dafür eingesetzt haben, noch Menschen herauszuholen aus dieser Flammenhölle, aus diesen Schuttbergen, noch irgendwie Menschen rauszuholen, ihr eigenes Leben dafür riskiert haben. Das heißt, sie sind zurückgetreten und haben ihr Leben aufs Spiel gesetzt, um anderen Gutes zu tun, um anderen eine Chance zu geben. Wir sehen schon, das ist eigentlich etwas Unmenschliches. Also im guten Sinne etwas Unmenschliches. Unser natürlicher Drang ist, das zu tun, was uns gut tut. Den Helden zu spielen, das fällt uns leicht, wenn das Risiko gering ist. Wenn wir hinterher gut dastehen vor anderen. Und es sieht aus, als hätten wir viel riskiert. Das ist aber gar nicht so gefährlich. Das ist eine Situation, die gefällt unserem alten Adam ziemlich gut. Weil wir kriegen viel Lob und Anerkennung. Das ist schön. Aber wirklich unsere eigenen Interessen zurückstellen, das heißt auch Leib und Leben punktuell oder insgesamt in die Waagschale zu werfen, nur mit Blick auf den anderen, das ist etwas, was absolut unnormal ist. Und das macht ja auch den Helden gerade aus. Also der Held ist jemand, der besondere Kraft hat, besonderen Mut hat, Geschick, gute Ideen. Aber das reicht alles nicht aus. Damit kann er genauso Max Mustermann sein. Damit kann er genauso der Superbösewicht sein. Der Unterschied ist die Aufopferungsbereitschaft. Sich für andere einsetzen, zumindest zeitweise uneigennützig handeln. Das macht den Held aus. Und sowas suchen wir. Sowas suchen wir, selbst wenn wir nicht im Glauben stehen, suchen wir danach, weil wir auf sowas hoffen. Jemand, der sich selbst hingibt für andere. Weil das, selbst wenn wir es nicht praktisch abkriegen, das ist ein Hoffnungsschimmer. Es gibt noch etwas anderes als das, was wir selbst in unserem Herz pochen hören. Uneigennützigkeit. Und wenn das aufblitzt, dann freuen wir uns und hoffen auf einen tatsächlichen Helden. Also in unseren Zeiten sehr, sehr üblich, dass dort, wo Helden am Horizont erscheinen, die zerredet werden. Sie wird dann darauf hingewiesen, welche Fehler der Held gemacht hat, dass verantwortungslos war, wie er sich dort in die Bresche geworfen hat oder dass er zu anderen Zeiten Schlechtes getan hat. Aber das stimmt nicht, weil ein Held ist nicht jemand, der alles perfekt macht in seinem Leben, sondern der im entscheidenden Moment durch die offene Tür geht, wo die anderen vorstehen bleiben. Gibt es für uns als Christen Helden? Das sollte es, auf jeden Fall. Die Gefahr ist immer die Vergottung, Vergötzung von Menschen. Wir müssen uns klar machen, nochmal, Helden sind nicht fehlerlos, sind nicht perfekt, sind nicht sündlos. Aber Helden sollen Vorbilder sein. Davon spricht die Bibel immer wieder. Wir brauchen Vorbilder. Und deshalb stellt uns die Bibel auch viele Lebensläufe vor Augen, wo außer der vom Herrn Jesus keiner perfekt und fehlerlos ist, aber in bestimmten Punkten für uns Vorbild sein sollen. Es geht heute um einen Helden in unserer Predigtreihe Mutproben der Bibel. Und diese Definition habe nicht ich getan, sondern Gott selbst definiert unseren Protagonisten von heute als Helden. Und das Spannende dabei ist, der Held der heutigen Mutprobe erwirbt seinen Ehrentitel Held. Nicht durch vorherige Leistung. Das ist sehr überraschend. Normalerweise, ich tue etwas und hinterher wird gesagt, du bist ein Held. Nein, er wird berufen. Wir wollen uns jetzt unseren Predigttext, alle Verse einmal gemeinsam lesen und uns dann anschauen, wie kann das sein, zum Helden berufen. Und der Engel des Herrn kam und setzte sich unter die Terebinte bei Ophra. Die gehörte Joas, dem Abiseriter, und sein Sohn Gideon drosch Weizen in der Kelter, um ihn vor den Midianitern in Sicherheit zu bringen. Da erschien ihm der Engel des Herrn und sprach zu ihm, der Herr ist mit dir, du tapferer Held. Gideon aber sprach zu ihm, ach mein Herr, wenn der Herr mit uns ist, warum hat uns dann all dies getroffen? Und wo sind all seine Wunder, von denen uns unsere Väter erzählten, indem sie sprachen, hat der Herr uns nicht aus Ägypten herausgeführt? Nun aber hat uns der Herr verlassen und in die Hand der Midianiter gegeben. Der Herr aber wandte sich zu ihm und sprach, geh hin in dieser deiner Kraft. Du sollst Israel aus der Hand der Midianiter erretten. Habe ich dich nicht gesandt? Er aber sprach zu ihm, ach mein Herr, womit soll ich Israel erretten? Siehe, meine Sippe ist die geringste in Manasse und ich bin der kleinste im Haus meines Vaters. Der Herr aber sprach zu ihm, weil ich mit dir sein will, wirst du die Midianiter schlagen wie einen einzigen Mann. Er aber sprach zu ihm, wenn ich denn Gnade vor dir gefunden habe, so gib mir ein Zeichen, dass du es bist, der mit mir redet. Weiche doch nicht von hier, bis ich wieder zu dir komme und meine Gabe bringe und sie dir vorsetze. Er sprach, ich will bleiben, bis du wiederkommst. Und Gideon ging hinab, bereitete ein Ziegenböcklein zu und ungesäuertes Brot von einem Effa Mehl. Das Fleisch legte er in einen Korb und goss die Brühe in einen Topf und brachte es zu ihm heraus unter die Terebinte und legte es ihm vor. Aber der Engel Gottes sprach zu ihm, nimm das Fleisch und das ungesäuerte Brot und leg es auf den Felsen hier und gieß die Brühe darüber. Und er machte es so. Da streckte der Engel des Herrn die Spitze des Stabes aus, den er in der Hand hatte, und berührte damit das Fleisch und das ungesäuerte Brot. Da stieg Feuer auf von dem Felsen und verzehrte das Fleisch und das ungesäuerte. Und der Engel des Herrn verschwand vor seinen Augen. Als nun Gideon sah, dass es der Engel des Herrn war, sprach er, wehe, mein Herr, Herr, ich habe ja den Engel des Herrn von Angesicht zu Angesicht gesehen. Aber der Herr sprach zu ihm, Friede sei mit dir, fürchte dich nicht, du wirst nicht sterben. Da baute Gideon dem Herrn dort einen Altar und nannte ihn, der Herr ist Friede. Der steht noch bis zum heutigen Tag in Ophra, der Abiseriter. Und in jener Nacht sprach der Herr zu ihm, nimm den Stier, der deinem Vater gehört, und zwar den zweiten Stier, der siebenjährig ist, und reiße den Altar des Baal nieder, der deinem Vater gehört, und hau das Aschera-Standbild um, das dabei steht. Und baue dem Herrn, deinem Gott, oben auf dem Gipfel dieser Bergfeste durch Aufschichtung einen Altar und nimm den zweiten Stier und opfere ein Brandopfer mit dem Holz des Aschera-Standbildes, das du umhauen wirst. Dann nahm Gideon 10 Männer von seinen Knechten und machte es so, wie der Herr es ihm gesagt hatte. Weil er sich aber vor dem Haus seines Vaters und vor den Leuten der Stadt fürchtete, dies bei Tag zu tun, tat er es bei Nacht. Als nun die Leute der Stadt am frühen Morgen aufstanden, siehe, da war der Altar des Baal niedergerissen und das Aschera-Standbild dabei umgehauen. Und der zweite Stier war als Brandopfer auf dem neu erbauten Altar geopfert worden. Da sprachen sie zueinander, wer hat das getan? Und als sie forschten und nachfragten, wurde gesagt, Gideon, der Sohn des Joas, hat es getan. Da sprachen die Leute der Stadt zu Joas: Gib deinen Sohn heraus, er muss sterben, weil er den Altar des Baal niedergerissen und das Aschera-Standbild daneben umgehauen hat. Joas aber sprach zu allen, die bei ihm standen: Wollt ihr für Baal einen Rechtsstreit führen? Wollt ihr ihn erretten? Wer für ihn einen Rechtsstreit führt, der soll bis morgen sterben. Ist er Gott, so soll er seinen Rechtsstreit für sich selbst führen, weil sein Altar niedergerissen ist. Von diesem Tag an nannte man ihn Jerubbaal, dem man sprach: Baal führe mit ihm einen Rechtsstreit, weil er seinen Altar niedergerissen hat. Lass uns einmal beten. Herr, bitte öffne uns wirklich das Herz und den Verstand dafür, dass wir das Vorbild des Gideon wirklich verstehen, dass wir verstehen auch, was es für uns bedeutet, dass wir wirklich Anwendung dafür finden. Herr, bitte sprich du jetzt in unsere Herzen. Amen. Ja, wir sehen unseren ersten bemerkenswerten Punkt. Gideon wird vom Herrn ein Held genannt, ein tapferer Held. Dabei hat er noch gar nichts getan. Wie ist die Situation, in der er zu Gideon kommt? Gideon drischt Getreide an der Kelter, also dort, wo eigentlich der Wein sein sollte. Scheinbar ist kein Wein da. Warum, erklärt sich im weiteren Zusammenhang. Er drischt dort Getreide unter der Terebinthe. Terebinthe ist erstmal ein großer Baum. Und diese großen Bäume waren auch Orientierungspunkte, Treffpunkte. So, in dieser Kälte drischt er heimlich das Korn, weil die Midianiter sind Israel auf die Pelle gerückt. Gott hat das zugelassen. Also die Feinde von Gottes Volk drangsalieren Gottes Volk. Und sie kommen immer dann, wenn gesät wird, und machen Radau und Terror und stehlen zugleich noch die Ernte. Das, was übrig bleibt, das sacken sie auch noch ein. Also sie wollen Israel aushungern lassen. Sie sind nicht permanent im Land, sondern kommen immer wieder vorbei zur Saat und zur Ernte, machen alles kaputt und nehmen alles mit, was noch da ist, und verkaufen es an die Philister. Interessanterweise, sie verkaufen es in Gaza. So, warum ist das so? Wir lesen das in den ersten Versen von Richter 6. Israel rennt den Götzen nach. Es ist die Richterzeit, und der große Leitvers durch die Richterzeit ist: Jeder tat, was er für recht hielt. Und genau das tun sie. Sie laufen den Götzen nach. Und wie immer wieder in der Richterzeit, wo sie das machen, Gott lässt Leid zu, lässt zu, dass die Feinde Oberhand gewinnen, dass sie als Besatzer auftreten können oder dass sie Kriegserfolge haben. Warum? Um Israel zu erziehen, um Israel zurückzurufen. Gott sorgt dafür, dass Israel mit der Nase erstmal im Dreck liegt, damit ihnen dann die Augen aufgehen. Also diese Landwirtschaftstheologie, wie bei Kartoffeln, müssen auch erst im Dreck liegen, dann gehen ihnen die Augen auf. Und sowas bei Israel auch, die mussten erst mal im Dreck liegen, es sollte ihnen die Augen aufgetan werden. Und direkt in den Versen davor lesen wir, dass Gott einen Propheten schickt. Und er sagt ihnen, ich lese ab Vers 8, so spricht der Herr, der Gott Israels: Ich habe euch aus Ägypten herausgeführt und euch aus dem Haus der Knechtschaft gebracht. Und ich habe euch errettet aus der Hand der Ägypter und aus der Hand all derer, die euch bedrängten, und habe sie vor euch her vertrieben und euch ihr Land gegeben. Und ich sprach zu euch: Ich bin der Herr, euer Gott. Ihr sollt die Götter der Amoriter nicht verehren, in deren Land ihr wohnt. Aber ihr habt meiner Stimme nicht gehorcht. Und so ist diese ganze Ausgangssituation. Wegen all dem ist Gideon heimlich in der Kelter, um noch ein bisschen Getreide zu retten. Also er ist sicher kein Feigling. Es wäre dumm, es unheimlich zu tun, so dass die Midianiter es mitkriegen. Also er ist so weit klug, dass er sagt: Wir müssen noch versuchen, was zu retten. Das ist unsere einzige Chance. Das Getreide, was wir reinkriegen, müssen wir schützen vor den Midianitern. So, er ist einfach bei der Arbeit. Und es sind wirklich Notzeiten. Und Gott spricht ihn an Der Herr ist mit dir, du tapferer Held. Mitten in seiner Arbeit sagt ihm Gott, ich bin mit dir. Ist noch kein Auftrag da, nichts weiteres. Ich bin bei dir und du bist ein tapferer Held. Wir sehen hier Mut per Berufung. Mut per Berufung. Und wir sehen, Gideon ist im weiteren Gespräch mit dem Herrn ein kritischer Geist. Und wir sehen hier Mut trotz Zweifeln bei ihm. Also er ist kein, ja, was wir heute Blindfisch nennen würden, kein Naivling, der sagt, okay, was auch immer, da erscheint mir jemand, der sagt mir was, ich mache irgendwas. Er ist ein kritischer Geist. Und wenn wir uns sein weiteres Gespräch angucken, dann sehen wir, er ist nicht cool, also im Sinne von stumpf, von ich mach mal einfach, sondern er prüft das Ganze gut. Er ist kritischer Realist. Gott sagt zu ihm, der Herr ist mit dir, du tapferer Held. Und er fragt zuerst, warum? Warum ist das alles so? Wir sehen, diese Frage liegt ihm wirklich auf der Seele. Warum ist es alles so? Warum stecken wir in diesem ganzen Schlamassel? Es ist doch der Gott, der uns aus der Hand Ägypter errettet hat. Was ist jetzt hier los? Warum haben die Feinde auf einmal Macht über uns? Und Gott antwortet ihm, geh hin in dieser deiner Kraft. Du sollst Israel aus der Hand der Midianiter retten. Habe ich dich nicht gesandt? Gott zieht ihn wieder zurück auf die Berufung. Sagt, hey, du bist gesandt. Und er, ganz realistische Selbsteinschätzung, sagt, mein Herr, womit soll ich Israel erretten? Er weiß, er ist kein Supermann. Er hat nicht Superkräfte, er ist auch nicht größenwahnsinnig. Er weiß, wie das ganze Volk leidet unter dieser Not der Midianiter. Er sagt, was soll ich denn bitte alleine machen? Er weiß, die kriegen es alle zusammen nicht hin, was gegen die Midianiter zu machen. Was soll ich denn bitte alleine machen? Dann sieht er noch weiter. Er guckt mal, wer ich bin. Wir sind die unwichtigste Familie hier in unserem Volk. Wir haben das geringste Ansehen und ich bin auch noch der Jüngste. Also er kann es nicht wirklich verstehen. Was soll ich alleine machen? Die unwichtigste Familie und ich bin der Kleine aus unserer Familie. Und das ist etwas, das kommt uns vielleicht nicht in den Details, aber in den großen Linien bekannt vor. Wo Gott uns zu Aufgaben beruft. Und umso mehr wir erkennen, was das für Aufgaben sind und welche Dimensionen das hat, werden wir uns auch fragen, Herr, bist du dir sicher? Du kennst doch mich, du kennst doch mein Herz. Wenn wir evangelistische Gespräche führen, ist uns klar, dass wir Menschen die Botschaft geben, die einen Unterschied macht zwischen Himmel und Hölle. Selbst wenn wir keinen Menschen bekehren, was das für eine große Verantwortung ist, dass wir das weitergeben dürfen. Und es ist zweitrangig, ob wir zum Beispiel diese Gespräche führen im ganz persönlichen Kontakt zwischen Freunden und in der Familie oder auf der Straße mit einem Schild oder mit einem Stand oder bei einer Verteilaktion. Wenn wir uns wirklich bewusst machen, was wir dort tun, wir laufen nicht rum und verteilen Prospekte. Wir führen nicht einfach ein Nachmittagsgespräch mit unseren Verwandten, sondern wir geben die Botschaft weiter, die einen Unterschied macht zwischen Ewigkeit im Himmel oder Ewigkeit in der Hölle. Und wenn wir anfangen, das zu kapieren, dann sagen, Herr, bist du sicher, dass du mich dafür gebrauchen willst? Mal ganz realistisch, du weißt doch all meine Schwachpunkte. Und du weißt auch meine schwachen Stunden, meine dunklen Flecken. Du weißt, vielleicht bin ich gar nicht geeignet zum Reden oder ich, das auf der Straße mit jemand reden, das, ich, Das ist gar nicht meins. Und du willst mich dafür gebrauchen? Hast du das gut überlegt? Ja, du hast es bestimmt gut überlegt, aber kennen wir das vielleicht? Diese große Aufgabe, die Gott ihm jetzt schon verheißt, die er haben wird, die ist gar nicht so viel größer oder so viel anders. Uns ist in unserem Leben, wenn wir ein neues Leben bekommen haben, wenn wir mit Jesus leben, sind uns immer wieder so große Aufgaben anvertraut. Ein junger Gläubiger, um den wir uns kümmern. Ein Dienst in der Gemeinde. Wenn wir uns bewusst machen, was ist das für eine Dimension? Wenn ich sage, das ist ja nur der und der Dienst in der Gemeinde. Die Gemeinde ist der Leib Christi. Und wenn wir uns das bewusst machen, dann sagen wir, wow, Herr. Ich bin doch hier der Jüngste und ich bin überhaupt da und da habe ich doch gar nicht so viel Talente. Willst du mich da wirklich reinstürzen? Und wie wir es bei Gideon sehen, Gott sagt dann, ja. Ich kenne dich besser als du dich selber. Was antwortet Gott dem Gideon? Der Herr aber sprach zu ihm, weil ich mit dir sein will, wirst du die Midianiter schlagen wie einen einzigen Mann. Gott macht dir nochmal klar, es geht nicht um dich. Ich habe dich nicht ausgesucht, weil du der größte Muskelprotz von Israel bist. Ich habe dich nicht ausgesucht, weil du der beste Taktiker Israels bist. Darum geht es gar nicht. Du bist nicht der tollste Soldat, du bist nicht der mächtigste Mann. Aber ich habe dich ausgesucht und weil ich mit dir sein werde, weil der lebendige Gott, der Schöpfer des Universums, mit dir sein wird, deshalb wird es gelingen. Und so ist es bei uns auch. Nicht alles, was wir uns vornehmen, wird gelingen. Aber das, wozu Gott uns aussendet, das wird nach seinem Willen gelingen. Gideon ist in einer Premium-Situation, könnten wir sagen, weil Gott ihm hier punktgenau sagt, was passieren wird. Und wir wissen, das ist bei uns oft anders. Gott zeigt uns die nächste Wegbiegung. Er führt uns immer weiter. Aber das ist eine Premium-Situation, dass Gott ihm schon so ein großes Stück seines Weges offenbart. Er sagt, weil ich mit dir sein werde, deshalb wirst du Erfolg haben bei den Midianitern. Und Gideon, im besten Sinne ein kritischer Geist, er ist sich immer noch nicht ganz sicher. Jetzt hat er sich nämlich überlegt, Moment, wer ist das überhaupt? Ist das wirklich Gott, der da zu mir redet? Und liebe Geschwister, das ist etwas, wovon wir unbedingt lernen sollten. Wie oft wird heute gesagt, Gott hat mir gesagt? Wie oft hören wir heute auch, Gott hat mir eine Vision gegeben? Gott hat mir eine Prophetie gegeben. Und er sagt, ich möchte jetzt erstmal prüfen, welcher Geist das wirklich ist. Ist das wirklich der lebendige Gott? Und das ist sehr, sehr gesund. Manche Ausleger werfen Gideon vor, dass er übervorsichtig ist. Aber ich würde sagen, nein. Er prüft, woher dieser Auftrag kommt, weil er ist der Dimension bewusst. Das ist ihm auch klar, wenn das wirklich Gott ist, ist das das eine. Aber wenn ich hier betrogen werde von einem Götzen, von einem Geist oder vielleicht von mir selber, dann ist das gefährlich, dann ist das ganz dünnes Eis. Und er prüft das. Und das ist etwas, was wir auch tun sollten. Wir sollten solche Aufträge gut prüfen. Gott wird uns ziemlich sicher nicht in dieser Art und Weise unter der Terebinte erscheinen. Gott offenbart sich uns heute vor allem durch sein Wort und indem er auch unser Leben eingreift. Aber wir brauchen den Prüfstein seines Wortes, um genau das zu prüfen. Ist das wirklich von Gott? Weil an seinem Wort können wir es prüfen. Und da sehen wir wieder, Gideon ist nicht immer in der Premium-Situation, weil er hat in diesem Sinne Gottes Wort noch nicht so vollständig, dass er es prüfen kann. Aber er bittet Gott, wenn ich vor dir Gnade gefunden habe, so gib mir ein Zeichen, dass du es bist, der mit mir redet. Bitte zeig mir das. Weiche doch nicht von hier, bis ich wieder zu dir komme und die Gabe bringe und sie dir vorsetze. Also bitte warte hier. Also eine grandiose Situation. Also er hat ein Gegenüber und er sagt, möglicherweise ist das Gott. Und er sagt zu ihm, bitte warte hier, ich muss mal schnell was holen. Aber Gott lässt sich darauf ein. Und auch das ist etwas, was wir ganz praktisch bei uns anwenden können. Gott ist nachsichtig mit uns, wenn unser Glaube gerade holpert. Er sagt, ich bin mir nicht sicher. Herr, bitte zeige mir das. Bitte sei nachsichtig mit mir. Ich möchte das ja glauben, aber mein Glaube ist echt am Wanken, was das betrifft. Bist du mit mir auf diesem Weg? Wir müssen sicher sein, Gott ist geduldig. So wie er sich auf diese Aktion mit Gideon einlässt. Er sagt, er kann doch nicht den lebendigen Gott etwas bitten, aber Gott macht das mit. Und er geht los und holt das Ziegenböcklein, das ungesäuerte Brot. Und er bereitet halt ein Opfer vor. Und der Engel Gottes gibt ihm dann die Anweisung, es auf den Felsen zu legen. Und er beweist sich dadurch, dass es von den Flammen dort verzehrt wird. Also dass es brennt, obwohl da kein Feuer ist, obwohl es nochmal extra befeuchtet ist mit der Brühe. Und er zeigt ihm, du kannst mir vertrauen, ich bin echt, ich bin es wirklich. Und Gideon kapiert, es ist echt. Und damit sind seine Zweifel fast erledigt. Sie treten auf jeden Fall erstmal in den Hintergrund. Er nimmt diesen Beweis an und sagt, es ist echt. Und er hat Angst, weil er kapiert, das ist der lebendige Gott. Er hat Angst, dass er jetzt sterben muss. Warum? Er hat den Engel des Herrn von Angesicht zu Angesicht gesehen. Und da sehen wir, er hat völlig realistische Maßstäbe. Er ist kein Naivling, kein Spinner, kein Tagträumer. Er hat wirklich kapiert, Moment, wenn es Gott wirklich ist, dann ist mein Leben jetzt vorbei. Ich stand nämlich direkt gegenüber, ich habe den angeguckt. Und kein Mensch hält das aus, das kann nicht sein. Das wissen wir von Mose und von vielen anderen Beispielen, das kann nicht sein. Und Gott sagt ihm, Friede sei mit dir. Fürchte dich nicht, du wirst nicht sterben. Und wir sehen diese gut begründeten Zweifel, die er hatte. Dass er Gott nicht verstehen konnte. Dass er auch nicht verstehen konnte, warum ich? Warum hast du mich ausgesucht? Und bist du es wirklich zum Schluss? Wir haben jetzt erstmal einen Abschluss gefunden. Und Gott beugt sich herunter und hilft ihm, dass er glauben kann. Das ist großartig. Er hat ihn vorher schon tapferen Held genannt. Er hat ihn schon berufen zum Mut. Aber Gott möchte seinen Mut trotz seiner Zweifel. Gott möchte ihn als Diener haben, trotz seiner Zweifel. Denn das macht den lebendigen Gott wirklich aus. Wenn wir mit ehrlichem Herzen zu Gott kommen, dann wird er uns erhören. Und dann wird er als bester Seelsorger, den es gibt, damit umgehen. Weil er hat unsere Seele gemacht, er kennt unsere Seele und er wird damit umgehen, mit unseren Zweifeln. Nicht immer so, wie wir uns das vorstellen. Nicht immer in dem Tempo, wie wir uns das vorstellen. Aber auf die beste Art und Weise. Und Gideon, der Realist, reagiert realistisch und er baut Gott einen Altar. Und es kommt erstmal noch kein Auftrag. Diese Szene endet, es gibt noch keinen Auftrag. Und wir könnten jetzt erwarten, wenn wir den Text nicht schon gelesen hätten, als nächstes soll er sich um die Midianiter kümmern. Doch, Gott hat anderes mit ihm vor. Und das ist die Mutprobe, die wir uns heute anschauen wollen. Mut durch Berufung, Mut trotz Zweifel. Und jetzt wird es praktisch. Jetzt geht es um Mut gegen den Mainstream. Mut gegen den Mainstream. Jeder in Israel tat, was er selbst für recht hielt. Das war die Richterzeit. Und so war es auch in dieser Zeit. 7 Jahre unter dem Terror der Midianiter. Und wohin wandte sich Israel? Zu den Götzen. Immer wieder zu den Götzen. Gemacht aus Holz und Stein, wie wir es in der Lesung vorhin gehört haben. Und es ist Gott ein Greuel. Und Gott hat ihnen von Anfang an gesagt, haltet euch von diesen Götzen fern, die es in dem Land gibt, was ich euch geben werde. Haltet euch von den Götzen fern, von den Völkern, die ihr besiegen werdet, weil ich bei euch bin, weil ich mit euch bin. Haltet euch davon fern. Und durch Israels Geschichte bis zur Wegführung ist das immer wieder das gleiche Thema. Die Götzen, die sie vor Augen haben, sind attraktiver als der lebendige Gott. Wie wir es in Römer 1 lesen, der Mensch betet lieber Geschöpfe an, statt den Schöpfer. Lieber ein Bildnis, was er selbst gemacht hat, als den lebendigen Gott. Er kann selbst etwas tun, er macht sich den Gott, wie er sich vorstellt, wie er für ihn selbst bequem ist. Es sind Götter, die manipulierbar sind, denen ich Opfer bringe und dann müssen sie tun, dann werden sie tun. Anders als der lebendige Gott, der souverän ist. Und es ist Mainstream, also es ist normal, es ist Mode, dass diese Götzen angebetet werden. Das ist eine krasse Gesamtsituation. Also von außen immer wieder heftigste Nadelstiche, die ganz reales, praktisches Elend bringen. Und anstatt sich völlig umzukehren zu Gott wieder, sie haben den Prophetenruf gehört, stattdessen laufen sie weiter den Götzen immer noch hinterher. Sie haben noch keinen Cut gemacht. Sie rufen zu Gott, bitte hilf uns, aber laufen weiter zu den Götzen. Und das ist im doppelten Sinne eine Situation, die wir uns heute gut vorstellen können, denke ich. Wir können uns das in Europa zum einen gut vorstellen, obwohl die Situation dort noch viel zugespitzter war. Europa mit einem christlichen Erbe. Der Segen, den Europa bekommen hat, hängt ganz fest mit der Bibel zusammen. Mit biblischen Maßstäben, die dafür gesorgt haben, dass wir Ideen von Nächstenliebe haben, von Menschenrechten haben, dass Menschen wertvoll sind, ohne Zutun, dass wir sowas wie eine Arbeitsethik haben. All das ist Erbe der Bibel. Europas besondere Stellung hängt völlig zusammen mit der Bibel. Und wir sind heute in einer Situation, wo alles außer das christliche Erbe attraktiv ist. Also sei es die Leugnung jeglicher Gottheit oder seien es irgendwelche Götzen aus dem Mittleren oder Fernen Osten. Seien es neu erdachte Götter. Das ist alles attraktiver, aber wir müssen über dieses christliche Zeitalter jetzt wirklich hinweggehen und die letzten Überbleibsel davon ausmerzen. Das ist die Stimmung. Und zum einen merken wir ganz langsam, aber sicher, von außen, übrigens spannenderweise dort, wo die Götzen herkommen, da gibt es zumindest die ersten Nadelstiche. Wir haben noch nicht so ein Leid wie Israel unter den Midianitern, noch lange nicht. Wir leben im Wohlstand und Luxus. Aber wir merken langsam, die Einschläge kommen näher, im wahrsten Sinn des Wortes. Und niemand kommt auf die Idee, dass wir uns zum Gott der Bibel wieder umkehren sollten. Die Frage ist nur, wenn schlimme Dinge passieren, wie Terroranschläge, wo ist eigentlich Gott gewesen? Wie kann Gott das zulassen? Das ist uns auch in den letzten Tagen immer wieder bekannt geworden. Zum anderen ist diese Situation auch vergleichbar ein Stück weit mit der Situation der Evangelikalen. Wenn wir uns anschauen, was in evangelikalen Kreisen an großen und kleinen Götzen seinen festen Platz gefunden hat, wie viele Psychoseminare, Yogakurse, Tanzanbetungsveranstaltungen und so weiter in evangelikalen Kreisen angekommen sind. Und wenn wir darauf schauen, woher kommt das Ganze? Was hat das eigentlich für Wurzeln? Und wir sehen, hey, in den Götzenkulten, da kommt das Ganze her. Und wir uns fragen, warum ist die Lage der Evangelikalen in Europa so kompliziert? Warum kriegen wir zum einen so viel Gegenwind? Warum geht es an vielen Punkten so schwer voran? Da müssen wir sagen, hey, wir müssen uns von den Götzen trennen. Israel, wenn ihr nach Gott ruft, trennt euch von den Götzen. Macht sie weg. Das ist jetzt Gottes Ruf. Und der kommt nämlich in der Nacht. Das Gespräch mit Gideon ist zu Ende, aber in der Nacht spricht Gott zu ihm. Nimm den Stier, der deinem Vater gehört, und zwar den zweiten Stier, der siebenjährig ist. Und reiße damit den Altar des Baal nieder, der deinem Vater gehört, und hau das Aschera-Standbild um, das dabei ist. Also sein Vater hat seinen privaten kleinen Götzentempel, seine Götzenanbetungsstätte. Auch spannend. Und den Sohn davon beruft Gott sich für diese Aufgabe. Und Gott sagt nicht, rechne mit deinem Vater ab, sondern mach diese Götzen weg. Mach diese Bilder weg und nimm dir dafür auch noch den Ochsen von deinem Papa. Ja, Gott sagt nicht, zuerst kümmern wir uns um die Midianiter. Zuerst kümmern wir uns um das eigentliche Problem. Wir kümmern uns nicht zuerst um den Husten, sondern wir kümmern uns zuerst um die Krankheit. Und das sind die Götzen bei euch. Deswegen habt ihr überhaupt die Probleme. Deshalb kümmern wir uns da zuerst drum. Und zwar du, direkt. Du sollst dich eine Gruppe gründen, du sollst keinen Rat einberufen. Du gehst heute Nacht los. Nimm den Ochsen und mach sie weg. Das heißt, seine erste Aufgabe ist umhauen. Und seine zweite, das werden wir gleich sehen, ist aufbauen. Umhauen ist zuerst notwendig. Sein Name bedeutet übrigens Niederhauer. Also derjenige, der etwas niederhaut. Und da sehen wir, wie Gott das schon vorbereitet hat. Interessant, wie sein Vater wohl auf diesen Namen kam. Aber Gott hat es auf jeden Fall geschenkt, dass er der Niederhauer heißt. Und er sagt Gott ihm in der Nacht, mach das, was deinem Namen entspricht. Niederhauen, und zwar die Götzen. Warum? Weil es ein Zeichen ist. Es macht deutlich, dass jetzt Schluss sein muss mit diesen Götzen. Schluss mit faulen Kompromissen. Zweigleisig fahren funktioniert nicht mehr. Und das soll er deutlich machen. Und das ist eine riesengroße Mutprobe. Es ist eine Vertrauensprobe. Er wird nicht erst zum Helden, als er in die Schlacht gegen die Midianiter zieht, sondern er ist da schon der Held. Warum? Er hat ganz berechtigt Angst. Er ist Realist. Er ist kein Dummling. Er ist Realist. Er weiß, die Leute, mit denen er zusammenlebt, die Leute in seiner Umgebung, die schätzen diese Götzen. Die sind not amused, wenn das passieren wird. Das ist ihm klar. Ganz sicher wird er schon davon ausgegangen sein, dass Ähnliches passiert, wie es später passieren wird. Dass sie sagen, gib deinen Sohn raus, der muss sterben. Der hat unsere Götzen kaputt gemacht. Also, menschlich betrachtet ist es einfach realistisch, dass er Sorge hat darum, was sein wird. Und wie äußert sich seine Sorge? Er macht's heimlich. Er macht's nachts. Aber zugleich macht das auch unheimlich. Warum? Er nimmt nochmal 10 Mitarbeiter dazu. Dann sehen wir, wie er hin und her spannt. Der Realist, der einerseits sagt, das kann ein ganz böses Ende nehmen. Und trotzdem geht er weiter und vertraut Gott. Wir sehen, Helden haben durchaus Angst. Alles andere wäre eine Lüge. Helden, die keine Angst haben. Er hat Angst oder Sorge zumindest. Aber es ist ihm klar, der lebendige Gott steht hinter ihm. Deshalb geht er trotzdem weiter. Das macht seinen Mut aus. Sagt nicht, es kann sowieso nichts passieren. Er vertraut letztlich Gott, aber er hat trotzdem Sorge im Nacken. Und sein kleiner Kompromiss ist, ich mach das wenigstens im Dunkeln. Nicht am helllichten Tag. Und auch da sehen wir, Gott hat Geduld mit ihm. Er hat ja auch keine Vorgabe gemacht, wenn es sein muss. Aber Gott hat Geduld mit ihm und lässt ihn das in der Nacht machen. Und zugleich, auch da wieder der Realist, er holt sich 10 Leute mit dazu. Weil er sieht, das ist ein Haufen Arbeit, so eine Götzenanbetungsstätte kurz und klein zu machen. Also holt er sich Leute dazu. Und warum ist das was Besonderes? Naja, weil ihm klar sein muss, einer von denen quatscht. Wenn ich mit 10 Leuten diese Götzentempel angehe, dann wird es auf keinen Fall geheim bleiben, wer das war. Die Nummer kommt raus. Zugleich aber auch schlau, damit hat er auch 10 andere Leute mit im Boot. Was kann kaum einer es weitererzählen und sagen, der hat das kaputt gemacht. Sagen, wo warst du, woher weißt du das überhaupt? Naja, der sitzt mit im Boot. Also umhauen ist die erste Aufgabe. Und Gott sagt ihm aber gleich weiter. Und baue dem Herrn, deinem Gott, oben auf dem Gipfel dieser Bergfeste durch Aufschichtung ein Altar und nimm den zweiten Stier und opfere das Brandopfer. Und womit? Mit dem Holz des Aschera-Standbildes, das du umhauen wirst. Also Gott sagt, wir machen hier völlig reinen Tisch. Es ist nicht so eine kleine Randale-Aktion. Er läuft mal hin und haut da was kaputt oder schmiert was dran. Sondern er soll es wirklich kurz und klein machen und aus dem Holz wird das Opfer verbrannt. Also Aschera-Standbild richtig klein schreddern und damit wird ein Opfer gebracht. Und damit wird auch gezeigt, wer soll hier angebetet werden? Oben auf dem Berg, wo es alle sehen, ja, der lebendige Gott und nicht die Götzen. Die sollen nicht nur weg, sondern es soll auch gezeigt werden, kehrt um zum lebendigen Gott. Hier ist ein Altar für den lebendigen Gott. Es wird aufgeräumt. Gideon zeigte Mut gegen den Mainstream. Er kämpft nicht gegen einen Superbösewicht, da hat man alle Sympathien auf seiner Seite. Er kämpft nicht gegen irgendwelche Fabelwesen, er kämpft nicht mal gegen die äußeren Feinde zu diesem Punkt, das kommt erst später. Sondern er kämpft gegen die Probleme mittendrin. Und das ist das, womit man sich am meisten unbeliebt macht. Wenn ich davon erzähle, was die Welt Böses macht, kann ich in jeder Gemeinde mir einen Haufen Freunde einsammeln. Wenn ich immer Vorträge und Predigten darüber halte, was die Welt Schlechtes macht, dann werden fast alle Feinde zu nicken. Aber wenn wir darauf zeigen, was in den Reihen der Evangelikalen schiefläuft, das ist sehr unbequem. Damit macht man sich oft keine Freunde. Und Gott zeigt zugleich, dort wo es notwendig ist, müssen wir das aber machen. Also nicht im Sinne von Dauerkritikern und Dauermotzern. Aber er sagt, dort wo es faul ist, legt den Finger in die Wunde. Dort wo Leute, die Gottesleute sind, oder sein sollten, halbe Sachen machen und gleichzeitig einen Götzendienst machen, da legt den Finger in die Wunde. Und diese Götzen, es sind nicht immer nur die Statuen, es sind nicht nur immer die geschnitzten Bilder, es ist nicht immer, wie ein lieber Bruder zu sagte, der dicke, fette Buddha im Regal, sondern es ist auch mehr, es ist auch das, was wir zum Götzen machen. Ein Götze ist immer das, worauf wir das letzte Vertrauen legen. Und da müssen wir uns wirklich selber prüfen. Und da müssen wir einander auch gut tun. In dem Sinne, dass wir in Gesprächen einander auch darauf hinweisen oder uns hinterfragen zumindest, was gerade Götze in meinem Leben wird. Was ist größer als Gott? Was ist dringender als Gott in meinem Leben? Das müssen wir für uns klären. Und da müssen wir aufeinander aufpassen. Da, wo wir Beziehung miteinander haben, dass wir auch den Mut haben, mit dem anderen in Liebe darüber zu sprechen. Wird da gerade was größer als Gott in deinem Leben? Oder habe ich nur die falsche Perspektive? Das kann auch sein. Aber es wäre lieblos, dran vorbeizugehen. Es kann sogar der eigene Partner kann zum Götzen werden. Wenn unser Partner wichtiger wird als Gott. Was wird zu Adam gesagt? Dieser Fluch kommt über dich, weil du der Stimme deiner Frau gehorcht hast. Wo er sagt, also weil du deine Frau über Gott gesetzt hast. Was wird Eli gesagt? Dem Priester, weil du deine Söhne mehr geachtet hast als Gott. Also es können durchaus liebe Menschen sein, um die wir uns kümmern sollen. Und wir wissen, es können Hobbys sein, es können falsche Prioritäten sein. Also das, was wir höher stellen als Gott, das müssen wir abhauen. Gott möchte, dass es amputiert wird aus unserem Leben als Götze. Und lasst uns da gut tun einander. Und auch im größeren Zusammenhang, im Zweifelsfall, wo wir nicht hören wollen, brauchen wir jemanden, der den Finger in die Wunde legt. So wie Gideon das hier macht. Im schlimmsten Fall, und bei Gideon ist es der schlimmste Fall, weil 7 Jahre Götzendienst und 7 Jahre Leid und sie haben noch nichts verstanden. Da wird alles abgehauen. Und das macht Gideon. Abhauen und für Gott aufbauen. Und das müssen wir auch tun. Wir dürfen auch nicht nur abhauen, sondern wir sollen für Gott aufbauen. Also gerade wenn wir mit jemand darüber sprechen, wird das und das gerade größer in deinem Leben als Gott? Kann das sein oder habe ich einen falschen Eindruck? Dass wir einander auch aufbauen, dass wir einander anspornen, Gott zu dienen. Dass wir einander nicht ankritisieren und annörgeln und bohren im anderen, ob wir einen Fehler finden, sondern dass wir den anderen aufbauen. So wie Gideon hier den Altar aufbauen soll. Als Zeichen, kehrt um und ehrt Gott. Ehrt doch nicht das tote Holz, wie Jesaja das auch sagt. Das ist totes Holz. Und letztlich wird es uns nichts helfen. Letztlich verschwenden wir damit unsere Zeit und unsere Energie und machen Gott Schande. Gott schenkt ihm Mut gegen den Mainstream. Und das ist nicht nur zu Gideon-Zeiten wichtig, das ist für uns heute wichtig. Wir brauchen Mut gegen den Mainstream. In unserer Zeit, in unserer Gesellschaft, aber auch in der sich christlich nennenden Welt und auch in der wirklich christlichen Welt brauchen wir Mut, um gegen den Mainstream zu schwimmen. Denn wir sehen, wie auch hier, die meisten laufen den Götzen nach. Die Masse tut meist nicht das Gute. Die Masse taugt nicht zum Nachlaufen. Und wenn wir mit der Masse laufen, sollten wir gut prüfen, ob das wirklich Gottes Wille ist. Gideon macht das. Er ist Gott gehorsam. Er macht es nachts. Er macht sich Sorgen, aber er zieht durch. Er weiß, schlimmer als die Kritik meiner Zeitgenossen, auch der Hass und vielleicht auch die Mordversuche meiner Zeitgenossen, viel wichtiger ist Gott. Das ist Gottesfurcht. Das ist echte Gottesfurcht. Und darum dürfen wir auch immer wieder beten. Er hat Gottesfurcht, weil er kapiert, egal wie bedrohlich auch der Missmut meiner Mitmenschen, vielleicht sogar die Gewalttat meiner Mitmenschen ist, ich stehe vor dem lebendigen Gott. Egal wie meine Mitmenschen mein Handeln bewerten, ich stehe vor dem lebendigen Gott und an dem komme ich nicht vorbei. Und er ist größer als jeder andere. Und der hat die meiste Macht über mein Leben. Und deshalb ist es entscheidend, was er denkt. Ja, und zugleich ist er der Gott, der volles Verständnis dafür hat, weil er uns so gut kennt und unser Herz, dass wir zittern und hadern, aber er möchte, dass wir trotzdem weitergehen. Und das macht diesen Helden Gideon aus. Nicht, dass er furchtlos ist, nicht, dass er Supermuskeln oder Spezialkräfte hat oder irgendetwas. Nein. Er prüft kritisch, er zittert, aber er läuft weiter. Prüfen, zittern, weiterlaufen. Das können wir uns merken. Prüfen, zittern, weiterlaufen. Und Gott dafür bitten, dass er uns weiter trägt, weiter schubst, was auch notwendig ist. Aber dass wir wirklich weitergehen. Gerade da, wo wir die scheinbare Gefahr so vor Augen haben oder die Anfeindung so vor Augen haben und es nicht haben wollen. Ja, und wie auch befürchtet, am nächsten Morgen, alle stehen auf und die Götzenanbetungsstätten sind umgehauen. Brandopfer für Gott ist geopfert, genauso wie es sein sollte. Und sie wollen wissen, wer war das? Wer hat uns unsere Götzenanbetungsstätten kaputt gemacht? Wer ist hier so intolerant? Wer kann es nicht ertragen, dass wir anderen Göttern huldigen? Wer war das? Und dem wollen sie ins Leder. Und sie kriegen mit, wie es nicht anders sein konnte. Sie kriegen natürlich mit, wer es war. Und sagen zu seinem Papa, gib deinen Sohn raus. Er muss seine verdiente Strafe kriegen. Er hat unsere religiösen Stätten kaputt gemacht. Das geht doch nicht. Auch eine Situation, mit der wir rechnen müssen. Wir sollen nicht die physischen Götzentempel kaputt machen. Ich hoffe, das ist uns klar. Wir sollen nicht die äußeren Götzentempel kaputt machen. Das war hier Gideons Auftrag, das ist richtig. Unser Auftrag ist, die inneren Götzentempel zu zerstören, indem wir sie mit der Wahrheit gegenüberstellen. Der Wahrheit gegen die Lüge der Götzen bieten. Und da werden Leute sehr unerfreut drüber sein. Dass sie sagen, es gibt nur eine Wahrheit. Die Wahrheit ist eine Person, das ist Jesus Christus. Und es gibt nicht verschiedene Wege in den Himmel. Nein, es gibt einen einzigen. Und wer Jesus ablehnt, ist ein Höllenkandidat. Wenn wir so verkündigen, dann werden wir Gegenwind kriegen, und zwar auch in Form von richtiger Wut. Konntest du es nicht ertragen, dass wir einen anderen Weg zu Gott haben? Frag Gott. Es geht nicht darum, was ich ertragen kann. Frag Gott. Und prüfe, ob es wirklich Gott ist. Da können wir auch auf Gideon verweisen. Guck, mit wem du da sprichst. Ich glaube, dass du mit wem sprichst, wenn du deine Götzen dort anbetest. Aber prüf mal bitte, wer das ist. Ist das der, der dich gemacht hat? Ist das der Schöpfer des Universums? Ist das wirklich? Aber es wird unbequem. Solange wir sagen, viele Wege führen zu Gott, jeder hat so seine eigene Sichtweise, jeder muss das für sich selbst wissen, ist kein Problem. Hätte Gideon einfach nur einen anderen Altar bauen sollen für Gott, es wäre wahrscheinlich nicht so wild geworden. Ne, neben Baal und Asherah, vielleicht hätte der Gott der Bibel noch einen Platz gefunden aus Sicht der Götzenanbeter. Aber das will Gott nicht. Sagt ganz oder gar nicht. Und sein Vater reagiert unerwartet. Es waren seine Götzentempel, ne? Wir erinnern uns. Die gehören dem. Und sein Vater sagt, was wollt ihr in Rechtsstreit führen für Baal? Also was wollt ihr jetzt hier ein Urteil fällen für euren Gott, für euren Götzen? Wenn der echt ist, meint ihr nicht, der wird selbst meinen Sohn richten? Meint ihr nicht, mein Sohn wird sterben, wenn Baal echt ist? Machen wir doch mal die Prüfung. Wenn Baal mächtig ist, dann wird er selbst erledigen. Und wenn ihr für Baal richtet, dann sollt ihr sterben. Und da sehen wir, woher Gideon wahrscheinlich seinen Realismus hat. Wahrscheinlich von seinem Papa. Sein Papa ist ganz realistisch. Denn er sieht, was sein Sohn getan hat, und er reagiert nüchtern. In keiner Weise emotional, sondern sagt, hey, wenn Baal der Gott ist, dann wird es meinen Sohn treffen. Und wenn nicht, dann hätte er das absolut Richtige getan. Machen wir doch den Praxistest. Ja, so einen Vater kann man jedem nur wünschen. Der war ein Götzendiener vorher. Und er macht den Praxistest. Was ist ein Held? Gideon ist ein Held. Gideon ist ein Held, bevor er sich beweisen kann. Aber Gott weiß, wie es laufen wird. Deshalb kann er es im Voraus sagen. Wir können nicht sagen, du bist ein Held. Das wäre nur eine Vermutung oder eine Hoffnung. Aber Gott kann das im Voraus sagen. Und Gott sagt zu uns, wenn wir von ihm neues Leben haben und das Opfer von Jesus Christus angenommen haben, dann sagt Gott, ich habe dich berufen, ich habe dich ausgewählt, mir zu dienen. Nicht, obwohl ich dich kenne. Ich kenne dich und ich habe dich erwählt. Und du sollst mir dienen, okay? Und es ist gut, wenn du dir bewusst machst, was du für Zweifel hast, was du für Probleme hast. Welchen besseren Mann du für diesen Job kennen würdest, das ist gut. Aber ich habe dich erwählt und deshalb werde ich dir auch gebrauchen. Ich habe mir das gut überlegt. Und Gott wird uns geduldig mit uns sein, wenn wir Zweifel haben. Er wird uns nachgehen, aber wir müssen ehrlich sein. Wenn wir Zweifel haben, lass uns ehrlich sein vor Gott. Und wenn uns Gott in so eine Mutprobe schickt, wie den Gideon, dann lasst uns prüfen, zittern, weitergehen. Mut gegen den Mainstream, das brauchen wir heute wie gestern. Und wir brauchen klare Worte, brauchen oft auch klare Handlungen, die wir uns distanzieren von Dingen oder vorangehen, trotz Zittern, dass wir weitermachen, dass wir am Ball bleiben. Und ich möchte Ihnen allen anbefehlen, den weiteren Bericht über Gideon zu lesen. Wie er dann in die Schlacht geführt wird gegen die Midianiter. Es wurde sich um die Krankheit gekümmert und jetzt geht es um das Symptom, die Midianiter. Und wie Gott wieder zeigt, es kommt nicht auf eure Mega-Armee an. Nein, ganz im Gegenteil. Ich werde zeigen, dass ich euch führe. Darauf kommt es an, dass ihr mit mir geht. Braucht ihr keine Angst vor den Midianitern haben. Braucht ihr keine Angst haben vor einem neomarxistischen Zeitgeist. Braucht ihr keine Angst haben von Islamisierung Europas. Geht straight voran. Geht mit mir. Mit Zweifeln und mit Zittern. Und mit Hinterfragen. Das ist alles okay. Aber geht weiter. Bleibt nicht stehen. Und betet nicht passiv. Also betet nicht und legt die Hände in den Schoß. Sondern geht weiter. Macht das. Und wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut. Sondern gegen Gedankengebäude, wie das Neue Testament das sagt. Und Gott gibt uns ein scharfes Schwert dafür in die Hand. Mit seinem Wort. Und lasst uns diesem verständnisvollen und liebevollen Gott treu sein. Und dort, wo wir eingeschlafen sind, wo wir halbe Sachen machen, lasst uns Liebe zeigen zueinander, indem wir uns liebevoll aufwecken, das Falsche umhauen miteinander und dann das aufbauen, was Gott will und was Gott Ehre macht. Amen.
Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, würden wir uns freuen. Kontoempfänger, Förderverein für Mission, Kontonummer 617067, Bankleitzahl 5206041. Das ist das Geldinstitut der Evangelischen Kreditgenossenschaft. Verwendungszweck, Stichwort Internetpredigt. Sie sind herzlich eingeladen, uns auch persönlich im Gottesdienst zu besuchen. Jeden Sonntag um 10.30 Uhr. Anschrift: Alter Flughafen 18, 30179 Hannover. Weitere Informationen finden Sie unter www.beg-hannover.de. Gott segne Sie.